ich kann mich noch gut erinnern, dass er so vor mir saß und auch relativ schambehaftet dann zugegeben hat, naja, er hat doch ein relativ lautes Rauschen auf dem Ohr. Das Geräusch bestand wohl schon mehrere Jahre. Und interessant war auch, dass er sich wirklich nur auf dieses Rauschen fixiert hat und gar nicht erwähnt hat, dass er auf dem Ohr eigentlich überhaupt gar nichts hört. Bei 120 Dezibel, was so laut ist wie ein Flugzeugtriebwerk, konnten wir tatsächlich ein paar Töne finden. Das heißt, da war tatsächlich von den 18.000 Haarzellen, die wir in der Hörschnecke haben, waren ein paar ganz einzelne tatsächlich noch aktiv.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Veronika Wolter, Direktorin der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Helios-Klinikum München-West und der Helios-Hörklinik Oberbayern. Sie ist weltweit die einzige HNO-Chefärztin ohne Gehör. Bis zu ihrem 9. Lebensjahr konnte sie hören. Dann verlor sie ihr Gehör durch eine Hirnhautentzündung. 20 Jahre lang trug sie Hörgeräte. Inzwischen trägt sie Cochlea-Implantate. Wir sprechen heute über einen Mann Mitte 40, der seit langer Zeit ein Rauschen im Ohr hat. Dahinter verbirgt sich ein ernsthaftes Problem.
Das war ein relativ introvertierter Mensch. Also es war jetzt niemand, der viel und ja raussprudelnd so gesprochen hat. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass er so vor mir saß und auch relativ schambehaftet dann zugegeben hat, naja, er hat doch ein relativ lautes Rauschen auf dem Ohr. Also offenbar hat er erwartet, dass ich ihm das erstmal gar nicht so glaube. Aber naja, ich habe mir dann das Ohr angeschaut, habe das Ohr mikroskopiert, wie man so schön sagt. Und also Ohrschmalz oder ein Loch im Trommelfell habe ich nicht gefunden. Es sah erstmal soweit ganz normal aus. Auch Anzeichen für eine Entzündung hatte ich so nicht. Und das Nächste, was man dann macht, ist eben Diagnostik, also sprich Hörtests. Und so habe ich dann mal analysieren lassen, weil also in der Regel ist es so, wenn jemand mit einem Ohrgeräusch kommt, dann findet man, auch wenn es kein ausgeprägter Verlust ist, aber man findet in fast allen Fällen zumindest einen kleinen Hörverlust. Und in den meisten Fällen kann man die Patienten beruhigen und entwarnen. Das sind auch oft Befunde, die sich dann erholen können. Oder man gibt Cortison, je nachdem, wie stark ausgeprägt das ist, in Tablettenform oder so. Also man hat da unterschiedliche Möglichkeiten. Und das war so der erste Verdacht, den ich hatte, dass er eben einen Tinnitus hat und dass dieser sich möglicherweise in einer Frequenz dann eben im Hörtest zeigt.
Bevor Sie noch genauer in die Diagnostik einsteigen, was Sie genau gemacht haben, was hat er denn erzählt, wie dieses schlechtere Hören oder dieses Geräusch aufgetreten sind oder ist, von einem Tag auf den anderen, langsam sich entwickelnd? Wie alt war er überhaupt?
Naja, der Patient, der war so Mitte 40 etwa, also noch nicht sehr alt, würde ich jetzt sagen. Und das Geräusch bestand wohl schon mehrere Jahre. Und interessant war auch, dass er sich wirklich nur auf dieses Rauschen fixiert hat und gar nicht erwähnt hat, dass er auf dem Ohr eigentlich überhaupt gar nichts hört. Weil das ist ja das, was wir dann im Hörtest gesehen haben. Und von daher gesehen war das schon etwas ungewöhnlich. Und ich vermute ganz stark, so wie ich das eben auch erlebt habe, die Tatsache, nicht zu hören oder zu sagen, ich höre schlecht, ist immer noch schambehaftet. Und das ist schade, ist aber von daher auch gut erklärbar, weil in aller Regel hören eben nur ältere Menschen schlecht. Also ich sag mal, 65, 70 plus, die dann mit Hörgeräten rumlaufen, dann ist so immer die typische Vorstellung, naja, der ist ja ein bisschen dement und dann kann man nicht unterscheiden, hört er nicht zu oder hat er nicht aufgepasst oder ist der ein bisschen dumm, und das schmeißen dann die Leute alles in einen Topf. Und dann traut sich unter Umständen, so wie es in dem Fall war, auch ein jüngerer Mann nicht zuzugeben, dass er auf diesem Ohr eben gar nichts mehr gehört hat. Und das war dann schon ein beeindruckender Befund. Also wir haben in der gesamten Diagnostik, Sie können ja auch objektiv messen, ob jemand hört oder nicht. Und es war tatsächlich so, dass der einen kompletten Ausfall seiner Hörschnecke hatte. Also die komplette Cochlea mit sämtlichen Haarzellen war nicht mehr funktionsfähig.
Können Sie einmal erklären, wie das, muss jetzt nicht ganz bis ins letzte Detail sein, aber wie das so funktioniert, das Hören? Was kann da passiert sein? Was hatten Sie im Kopf, was passiert sein hätte können? Und was geht da kaputt, wenn man nichts mehr hört?
Also in dem Falle oder im Falle dieses Patienten war es so, dass der einen Hörsturz erlitten hat. Und Hörstürze können auch die gesamte Cochlea betreffen. Das sind in dem Falle dann die kleinen, also wir sprechen da von Kapillaren, das sind kleinste, haarfeine Blutgefäße, die eben die Cochlea versorgen. Und ähnlich wie beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt, wenn sich diese Gefäße verschließen, ist das Organ, also die Cochlea, nicht mehr mit Blut versorgt. Und infolgedessen sterben dann die Zellen innerhalb der Hörschnecke. Die sterben dann ab, wenn sie nicht versorgt werden. Und das ist bei diesem Patienten eben schon vor einigen Jahren tatsächlich passiert. Also in der Regel, also die allermeisten haben keine akute Ertaubung, so wie dieser Patient. Das ist ja der komplette Hörverlust gewesen, sondern bei den allermeisten Patienten betrifft ein Hörsturz nur wenige Frequenzen und vielleicht zu 30-40% des Gehörs. Also wir drücken das in Dezibel aus, wie viel Verlust da vorliegt. Aber in diesem Falle war es eben so, dass die gesamte Cochlea quasi Schaden genommen hat und dann eben eine funktionelle Ertaubung vorlag. Also wir konnten bei 120 Dezibel, was so laut ist wie ein Flugzeugtriebwerk, konnten wir tatsächlich ein paar Töne finden. Das heißt, da war tatsächlich von den 18.000 Haarzellen, die wir in der Hörschnecke haben, waren ein paar ganz einzelne tatsächlich noch aktiv. Aber das ist, wie gesagt, dann entspricht dem Bild einer funktionellen Ertaubung, so dass man mit diesem Gehör also nicht mehr in der Lage ist, subjektiv zu hören.
Sie sagten ja gerade, die Sinneszellen sind da abgestorben wegen der Gefäßversorgung. Mhm. Wie ist denn das, wenn man jetzt plötzlich was ganz Lautes hört, so ein Knalltrauma hat, das hat ja mit den Gefäßen nichts dazu. Kann das die Sinneszellen auch kaputt machen und erholen die sich dann wieder? Gibt sowas auch?
Richtig, das ist also ein anderer Pathomechanismus, würden wir jetzt sagen. Also der Hörsturz ist, wie gesagt, durchblutungsbedingt. Wenn Sie jetzt ein lautes Geräusch haben, wie beispielsweise ein Silvesterknaller, das ist so der Klassiker, der geht direkt am Ohr dann hoch. Und dann gibt es einen furchtbar lauten Schlag und Knall. Und wenn Sie da in den Bereich 140 Dezibel kommen, dann kann das sehr gut sein, dass Sie da mit diesem enorm hohen Schalldruckpegel, ja, nichts anderes ist ja Dezibel, wenn Sie das auf die Cochlea drauf hämmern quasi, dann werden diese ganzen 18.000 Haarzellen, die eigentlich schwingen sollen und durch ihre Schwingung den Schall auf den Nerven übertragen, die werden dann einmal alle umgepustet sozusagen. Also wie so ein kräftiger Windstoß, der durch so ein Ährenfeld fegt. Ja. Und wenn der Stoß eben zu heftig ist, dann knicken die um und bleiben liegen. Und so ähnlich verhält sich das dann eben auch mit einem Explosions- oder Lärmtrauma und den Haarzellen. Wenn der Schlag oder der Knall zu laut ist, dann bleiben die leider liegen. Wenn das aber jetzt, ich sag mal, so im Bereich 100 Dezibel sich abspielt, dann kann es sein, und das kennen ja auch manche vom Rockkonzert, wenn man auf so einem Konzert war und hat sich mal 3-4 Stunden mit 100, 120 dB oder Dezibel beschallt, hat man am nächsten Tag einen Tinnitus. Und das ist nichts anderes als ein Alarmsignal, was sie bekommen, weil sie ihre kleinen Härchen im Innenohr viel zu viel traktiert haben, ja. Und das erholt sich dann aber meistens. Also das sind geringe Hörverluste im Hochtonbereich, die dann sich eben, also gemäß der Haarzellen, dann wieder aufrichten. Also das kann sich wieder erholen. Mhm. Und zusätzlich haben wir eben, aber da ist die Studienlage momentan auch immer noch am sich ändern, sag ich mal, dass man eben Cortison geben kann. Weil das Cortison dazu führen kann, dass diese Haarzellen eben nicht absterben.
Gleich nochmal zu dem Cortison gefragt, aber davor der Tinnitus oder diese Ohrgeräusche oder Störgeräusche, warum entstehen die denn überhaupt? Das Ohr hat doch Probleme zu hören oder wie bei diesem Patienten hat gar nichts mehr gehört und trotzdem entstehen Geräusche. Wieso funktioniert das so?
Naja, also letztendlich hat sich die Natur bei allem, was man empfindet, also auch Schmerz hat ja eine natürliche Funktion und eine Aufgabe. Also wenn Sie auf die Herdplatte fassen und es tut weh, dann will Ihnen der Körper damit sagen, Finger weg, sonst verbrennst du. Also das ist eine Warnung. Und nichts anderes ist der Tinnitus. Also Tinnitus ist ein Alarmsignal. Ja, das Gehör ist für den Menschen wahnsinnig wichtig, also auch entwicklungsgeschichtlich. Also die Menschen haben in der Steinzeit alle draußen geschlafen oder in Höhlen. Und das einzige Sinnesorgan, was noch aktiv ist, wenn sie schlafen, ist das Gehör. Und das warnt sie also. Das ist also ein Alarmsignal. Und da sie einen Hörverlust erstmal nicht anders wahrnehmen können, hat sich die Natur diesen Tinnitus ausgedacht. Der wird tatsächlich zentral im Gehirn generiert als Alarmsignal dafür, dass ein bestimmter Ton eben nicht ankommt. Und die allermeisten Hörverluste betreffen hohe Frequenzen. Das heißt, die allermeisten Patienten berichten über einen Piepston oder Pfeifton. Das bedeutet, die Frequenz, in der sie ihren Tinnitus hören, ist die Frequenz, die betroffen ist in aller Regel und dann auch die, die sie am schlechtesten hören. Und wenn jemand dann eben sagt, es rauscht und es rauscht wahnsinnig laut, dann ist es schon ein Hinweis dafür, dass also alle Frequenzen betroffen sein können. Und je lauter der Ton ist, desto schlechter ist dann auch meistens das, oder ich sag mal, desto größer ist dann auch der Hörverlust.
Sie hatten das eingangs ja schon erwähnt, dass Sie geprüft hatten, was alles die Ursache hätte sein können. Also nicht viel Ohrenschmalz war da, kein Paukenerguss hinterm Trommelfell war da, wenn sich da Flüssigkeit sammelt. Bestimmte Medikamente hat der jüngere Mann auch nicht eingenommen. Wie überprüft man dann, dass es dieser Ohrinfarkt oder dieser Gefäßinfarkt ist? Wie kriegt man das raus als letzte sozusagen Konsequenz?
Ja, das ist praktisch ein Ausschlussverfahren, ne? Also ich habe mich zu dem Thema mal mit einem enorm guten Radiologen unterhalten und tatsächlich fehlt uns der diagnostische Beweis. Also wir wissen zwar, da sind diese Haarzellen und wir können die Haarzellen auch über sogenannte otoakustische Emissionen, furchtbar kompliziertes Wort, aber tatsächlich heißt es so, das ist nichts anderes als das Hörscreening bei den Kindern, die geboren werden, was wir da messen. Sie können also die Aktivität dieser Haarzellen messen, aber sie können den Hörsturz an sich, also die Durchblutungsstörung an sich, die können sie noch nicht beweisen. Also wir haben zwar die Möglichkeit, den Hörnerven zu überprüfen und die Haarzellen, das heißt die Folgen dieses Ereignisses, aber die ursächliche Darstellung wäre ja, wenn wir die kleinen kapillären Gefäße, wenn wir da einen Verschluss zeigen könnten, also ähnlich wie beim Herzinfarkt zeigen könnten, so hier muss der Bypass hin, weil da ist das Gefäß verschlossen. Das ist halt also bei der durchschnittlichen Größe von 9 mm, ist das entsprechend schwer, weil das ist nämlich die durchschnittliche Größe der Cochlea. Und also es ist wahnsinnig klein und die Haarzellen selbst sehen Sie nur unter einem Elektronenmikroskop. Also die sind mit einem normalen Mikroskop gar nicht zu sehen. Das ist einfach unglaublich schwer darzustellen. Aber durch die diagnostischen Möglichkeiten und über das Ausschlussverfahren können Sie die Diagnose Hörsturz dann doch mit, ich würde mal sagen, relativ großer Wahrscheinlichkeit stellen.
Und nur noch mal zu den Begrifflichkeiten. Die Cochlea ist die Hörschnecke, richtig, weil Sie beide Begriffe schon benutzt hatten, dass wir wissen, wo wir gerade sozusagen im Kopf oder in einer Anatomie sind. Nochmal zu den Fachausdrücken. Ein Hörsturz, den der Mann ja hatte durch diese Gefäßverschlüsse, sagten Sie, kann man, wenn man rechtzeitig dran ist, mit Cortison versuchen zu therapieren. Das heißt aber nicht, jeder, der einen Tinnitus hat, sollte gleich Cortison kriegen, sondern es ist wirklich nur, wenn dieser Verdacht im Raum steht, oder?
Naja, nicht nur, wenn der Verdacht im Raum steht, sondern auch, wenn es relativ frisch sich ereignet hat. Mhm. Also was wir relativ genau wissen, ist, dass Sie ein Zeitfenster haben von 3 Wochen, in dem das Ganze wirken kann. Und die größte Wahrscheinlichkeit, dass Cortison etwas retten kann, naja, das sind so 2-3 Tage. Also man muss jetzt nicht, wenn man Tinnitus hat, die Notaufnahme sofort aufsuchen, aber man sollte doch dann am Tag danach oder am Folgetag zum HNO-Arzt gehen, weil dann die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass Cortison noch wirken kann und noch greift. Und nach 3 Wochen, wenn der Tinnitus dann eben 3 Wochen besteht, dann, naja, da sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide, dass sie mit Cortison was bewirken können. Und nach 3 Monaten ist es dann also ziemlich ausgeschlossen. Und das ist dann oft auch der Endzustand, den man erreicht hat nach 3 Monaten, nach so einem Hörsturz. Das ist dann der bleibende Schaden, den sie haben. Und ja, nach entsprechender Ausprägung würde man den dann eben auch behandeln.
Und einen Tinnitus oder diese Ohrgeräusche merkt man auch, wenn die plötzlich auftreten. Sie sagten ja vorhin, naja, jeder kennt es, man hat mal ein Piepen nach einem Konzert gehabt oder es hörte sich irgendwie anders an. Das ist doch so ein bisschen wie, wenn man auch an seine Augen denkt, ich mache die Augen zu und dann sehe ich immer kleine Lichtblitzchen oder rote Pünktchen, das ist irgendwie normal, das ist ja noch nichts Bedrohliches. Wie ist das dann, merke ich dann wirklich, oh, jetzt ist ein Ohrgeräusch da oder ein Tinnitus, weil es sich so anders anhört, dass ich dann wirklich reagieren kann und zum HNO-Arzt gehen kann?
Also ja, quasi ab wann die Lautstärke erreicht ist, dass man zum Arzt gehen muss. Ne? Mhm. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also wenn ich jetzt den Klassiker nehme mit dem Rockkonzert und am nächsten Tag und wenn es dann am Folgetag nicht deutlich besser ist, dann würde ich tatsächlich schon zum HNO-Arzt gehen.
Mhm. Okay. Wie ging es denn mit diesem Patienten weiter? Sie hatten das jetzt festgestellt. Warum ist es überhaupt so wichtig, wenn das auf einer Seite ist, da therapeutisch vorzugehen? Man könnte ja sagen, ja, er hat ja jetzt die letzten Monate irgendwie auch ganz gut damit über die Runden gebracht.
Ja, das ist tatsächlich was, naja, also viele Patienten, die bei mir letztendlich auch landen, naja, die behaupten dann immer so lapidar, naja, ich habe mich dran gewöhnt, aber auch, weil ihnen das oftmals dann eingeredet wurde. So, also gerade früher hatte man also standardmäßig die Meinung, auch unter Ärzten war das weit verbreitet, dass man geglaubt hat, dass es verhält sich ähnlich wie mit einer Niere. So ein Ohr ist ausreichend, ne, das passt dann schon, das übernimmt dann alles, aber das ist es eben nicht. Also beim Ohr gibt es zahlreiche Funktionen, die über die Gehirnhälften miteinander vernetzt sind und die auch nur dann funktionieren, wenn das Gehirn die Informationen zwischen beiden Ohren austauschen kann. Mhm. Das merken Patienten, die erblindet sind, immer in ganz besonderem Maße. Ich habe blinde Patienten, die zu allem Unglück dann noch einseitig ertauben oder eben auf einer Seite einen ausgeprägten Hörverlust haben. Und die berichten es immer sehr, sehr eindrücklich, dass dann eben kein räumliches Hören mehr da ist. Also die akustische Orientierung im Raum fehlt. Das können sie nur, wenn beide Ohren die Informationen miteinander abgleichen. Also das ist das eine, dass man kein räumliches Hören mehr hat. Das zweite ist dann das Sprachverstehen bei Nebengeräuschen. Wenn Sie jemanden anschauen oder an einem Tisch sitzen mit 3-4 Leuten und im Restaurant wird Musik gespielt, da wird mit Geschirrklapper, da reden alle laut um Sie rum und dann dreht man noch die Musik am besten auf, dann wird es auch für den Normalhörenden irgendwann richtig anstrengend. Und das ist deswegen anstrengend, weil das Gehirn ziemlich viel arbeiten muss. Das kann es aber nur, wenn es die Informationen wieder von beiden Ohren bekommt. Weil die miteinander abgleichen, was möchte ich denn verstehen? Möchte ich die Sprache verstehen? Dann werden die Hintergrundgeräusche etwas gedämpft und ausgeblendet. Wenn ich aber nur ein Ohr habe, dann funktioniert dieser Mechanismus nicht oder fast nicht mehr. Dann können Sie mit beiden Seiten nichts mehr austauschen. Dann haben Sie auch kein Gefühl mehr für die Größe im Raum oder für den Lärmpegel, den Sie ausblenden wollen, sondern Sie haben eben dann nur Ihr eines Ohr. Und das wirkt sich im Störgeräusch dann immer relativ dramatisch aus. Und das dritte ist dann das Richtungsgehör. Also nicht nur die räumliche Orientierung, sondern einfach das Bestimmen der Richtung. Wenn Sie die Augen schließen und Ihnen jemand oder Sie verlieren im Raum ein Schmuckstück oder so, dann können Sie aufgrund des Schalls lokalisieren, wo das war. Das geht mit einem Ohr aber auch nicht. Ja, weil auch dafür müssen Sie abgleichen, wo war der Ton leiser, wo war der lauter. Und dann haben Sie Richtungsgehör. Das geht mit einem Ohr auch nicht.
Ist ja vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, wenn man nicht weiß, aus welcher Richtung das Auto oder das Motorrad kommt, oder?
Ganz genau, ganz genau. Also da können wir auch wirklich stolz sein auf den Standard, den wir in Deutschland haben. Also auch die gesetzlichen Krankenkassen haben das anerkannt, dass also ein Mensch 2 Ohren braucht. Und wenn das Gehör auf einem Ohr wiederherzustellen ist, dann sollte man das tun. Also man braucht 2 Ohren genau für die Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Es kann unter Umständen richtig gefährlich werden, wenn Sie im Straßenverkehr Geräusche haben und Sie keine Ahnung haben, woher das kommt.
Wie haben Sie denn diesem Mann geholfen?
Naja, wir haben erstmal die komplette Diagnostik abgeschlossen und haben also auch auf objektiven Wege dargestellt und gewusst, okay, das ist jetzt eine kochleare Ertaubung. und haben dann eine Bildgebung noch eingeleitet, also unbedingt CT und MRT anfertigen, um eben zu schauen, dass der Nerv dann in Ordnung ist. Es gibt auch ganz seltene Fälle, wo dann mal der Hörnerv betroffen sein kann. Das war es in diesem Falle zum Glück nicht. Und dann war relativ klar, nachdem wir es alles vorliegen hatten, dass man dem Mann wird mit einem Cochlea-Implantat helfen können. Und dann war ja die große Frage für ihn, ja, was passiert denn da mit meinem Ohrgeräusch, wenn ich wieder was hören kann? Und das wissen wir sehr genau. Das ist auch das, was ich jeden Abend erlebe, wenn ich meine Implantate ablege. Wenn sie nicht hören, dann rauscht das. Wenn sie wieder hören, dann, also ich sage immer gerne, verschwindet das. Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Also auch das Gehirn muss sich, wenn es mit dem Cochlea-Implantat dann wieder hört, erstmal wieder daran gewöhnen zu hören. Und sobald dieser Prozess dann abgeschlossen ist, das passiert bei mir in der Klinik im Rahmen einer ambulanten Rehabilitation, die hier direkt in meiner Klinik läuft, dann stellen wir bei jedem dieser Kontrolltermine fest, dass also auch das Ohrgeräusch leiser wird und dass der Patient, je besser er hört, dann eben auch irgendwann gar keinen Tinnitus mehr hat.
Erklären Sie bitte nochmal das Cochlea-Implantat. Also Cochlea, wie gesagt, die Hörschnecke, und Implantat ist ja dann das zusammengesetzte Wort. Das haben viele bestimmt schon mal gesehen, wenn Menschen hinter dem Ohr wie so eine kleine Platte haben. Aber wie funktioniert das Gerät eigentlich?
Ja, grundsätzlich besteht das Implantat aus zwei Komponenten. Also eine wird innen eingesetzt. Das ist das Implantat, was in die Hörschnecke eingepflanzt wird. Dazu brauchen Sie eine Operation von, ja, sagen wir mal, 1 bis 2 Stunden. Also mit Kontrollmessung, Bildgebung und so weiter kann das auch mal 2 Stunden dauern. Und wenn das abgeheilt ist, dann kommt das, was Sie wieder hören lässt, nämlich die äußere Komponente. Die gibt es einmal in der Version, die Sie gerade beschrieben haben, nämlich dass Sie das hinter das Ohr setzen. Und dann gibt es eine Variante, die nennt sich Single Unit. Da ist die Variante von hinter dem Ohr mit in die Spule eingebaut. Das bedeutet, Sie tragen das oben, also etwas weiter oben an der Spule unter der Kopfhaut. Das ist für manche Patienten ganz wichtig, weil sie es damit unsichtbar machen können, jedenfalls wenn sie genug Haare haben. Also wenn sie glatzköpfig sind, funktioniert das natürlich nicht, aber das ist für viele Patienten wichtig, dass man das eben auch unsichtbar gestalten kann. Aber diese äußere Komponente hat dann Mikrofone, die den Schall aufnehmen, digital verarbeiten und über eine Spule durch die Kopfhaut zum Implantat senden. Und das Implantat in der Cochlea reizt dann eben anstatt dieser ausgefallenen Haarzellen den in der Regel gesunden Hörnerven.
Und wie ging es dem Mann damit? Also wie lange hat es gedauert, bis er damit wieder gut hören konnte? Und wie war es mit seinen Ohrgeräuschen dann am Ende?
Ja, erstmal war die Erstanpassung, also so nennen wir den Start der Aktivierung. Das war für ihn ein großes Aha-Erlebnis, weil er ja nach Jahren das erstmal wieder wirklich was gehört hat. Das war am Anfang, wie es bei mir und bei allen anderen auch war, erstmal künstlich und elektrisch, aber durch eine gute Aufklärung, vor allen Dingen durch eine gute Anschlussbehandlung, können Sie dann nach und nach das Gehör wiederherstellen. Und im Falle dieses Patienten hat es tatsächlich so 3 bis 6 Monate gedauert und dann saß er dann doch relativ erleichtert und glücklich vor mir und sagte, naja, Mensch, jetzt merkt er ja kaum Unterschied zum anderen Ohr. Also der Tinnitus war dann natürlich auch weg, aber diese Einheit im Kopf, die dann wieder da ist, wenn man eben von beiden Seiten gleichermaßen akustische Informationen bekommt, das ist schon extrem wertvoll. Und das war im Falle dieses Patienten dann auch wirklich gut gelungen.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.